Moin, hallo und servus, ihr hört den Talk in the Game Podcast und ich höre vor allem eins im Hintergrund, nämlich Vogelzwitschern bei dem Mann, der an der anderen Seite der Leitung ist. Hört sich irgendwie ein bisschen traumhaft an, ein bisschen wunderbar. Ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll. Aber derjenige, der gerade ein Vogelzwitschern im Hintergrund hat, ist Patrick auf jeden Fall. Moin, Patrick.
Hi Christian, ja, idyllisch klingt, als ob ich auf dem Balkon sitzen würde, aber ich habe tatsächlich einfach nur das Fenster aufgemacht bei mir, weil sonst mein PC hier die Luft so schnell aufheizt, dass ich in einer halben Stunde nur noch schwer atmen kann und noch mehr schwitze, als ich es jetzt schon tue.
Ja, es ist ja auch schwierig. Du hast ja wahrscheinlich körperlich in den letzten Tagen oder Wochen einiges durchgemacht. Als jemand, der sehr viel Live-Playoffs schaut, muss man auch ein bisschen auf seine Gesundheit achten. Deswegen meine erste Frage, wie geht's dir als jemand, der doch mehr live schaut, als das andere tun. Wie geht's deinem Schlafrhythmus?
Mein Schlafrhythmus ist sowieso komisch zurzeit, deshalb leidet der jetzt gar nicht so sehr darunter. Ich kann mir das auch aktuell ganz gut einteilen, soweit, je nachdem, ob ich was live schauen will oder eben real live. Also ich habe zum Beispiel gestern Nacht das Spiel von den Pistons und den Knicks noch live gesehen und dann aber das zweite Spiel, was mich eigentlich ja mehr interessiert hätte mit Nuggets gegen Clippers, das habe ich dann heute Morgen entspannt angeschaut, weil da, glaube ich, wäre ich sonst eh nur in einem Timeout eingeschlafen. Das wäre auch nicht mehr gut gewesen.
Ja, und an der Stelle kommt jetzt keine Werbung für irgendwas, was dabei helfen könnte, dass man wach bleibt oder nicht wach bleibt oder was auch immer. Ja, aber ich bin ja eher so ein All-Possessions-Schauer, gerade in Playoff-Phasen. Na gut, so ein Lulu-Spiel kriege ich vielleicht auch nochmal hin. Aber genauso habe ich es heute Morgen auch gemacht und habe mich natürlich so ein bisschen geärgert, weil ja, die Pistons ja ein bisschen so mein Zweit- oder Dritt-Lieblingsteam sind. Schon ein bisschen schade, dass sie raus sind. Ich habe vorher eben schon zu dir auch gesagt, ja, vielleicht ist es einfach noch nicht so weit. Also sie machen halt einfach noch wahnsinnig viele Fehler. Und vielleicht sagt es auch ein bisschen was über das andere Team das aus, dass es sich doch recht schwer am Ende getan hat, aber es war halt eine geniale Serie, oder? Also, um einfach nur mal ganz kurz über diese schöne Serie zu sprechen, ich finde, es hat Bock gemacht. Es geht ja auch nicht immer darum, dass es der absolut feinste Basketball ist, da gab es sicherlich schönere Serien, aber nix gegen Pistons. Also, irgendwie hat es Bock gemacht, oder?
Absolut, war im Osten auf jeden Fall auch die Serie, die am spannendsten war, lag vermutlich ein bisschen mehr an den Knicks tatsächlich, weil die ja doch ein paar, ja, sagen wir mal, offensive Probleme hatten, sich da irgendwie nachhaltig durchzusetzen. Jetzt am Ende die Pistons. Ich glaube, man hat hier halt doch gemerkt, dass sie das erste Mal seit langem wieder Winning Basketball gespielt haben, dass sie mit Cade Cunningham und den ganzen anderen Spielern noch sehr viele junge Spieler haben, auf die schon ja sehr viel zukommt in den nächsten Jahren und dass man hier eben jetzt keine ja Qualitäts-Veterans hat, die irgendwie schon ihre sechsten Playoffs oder so spielen, sondern halt mehr so Spieler wie Tobias Harris, Dennis Schröder, Tim Hardaway und so weiter. Also jetzt keine Spieler, denen ich in den Playoffs gerne 35 Minuten geben würde und 20 Würfe, sondern halt eher so Ergänzungsspieler, die in einem Kader ganz gut tun. Aber ich glaube, man hat halt hier gesehen, die Pistons sind noch ein bisschen zu weit weg. Aber ich denke, wenn der Kader die nächsten ein, zwei Jahre gut gemanagt wird, dann machen die auf jeden Fall auch in den nächsten Playoffs oder in den übernächsten noch ein paar Schritte nach vorne, dann könnte das ein geiles Team werden auf jeden Fall.
Ja, aber wir wollen gar nicht so sehr über das sprechen, was gewesen ist, sondern wir wollen vor allem vorausschauen und uns mal den Osten angucken, weil da stehen ja tatsächlich jetzt schon die Conference Semifinals, muss man sich auch immer erstmal angewöhnen, diese Formulierung, oder eben einfach die schöne zweite Runde der Playoffs an, und zwar mit den jetzt bitte weghören, wenn jemand keinen Spoiler will, oder vielleicht auch einfach die Folge komplett ausmachen, weil wir reden über diese Serien. Mit den Matchups Knicks gegen Celtics in der zweiten Runde und Cavs gegen Pacers. Diese beiden Serien wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Starten jetzt beide dann in den nächsten Tagen und wir haben hier eine kleine Preview. Das gleiche machen wir natürlich dann im Westen auch nochmal. Aber jetzt bleiben wir erstmal gerade im Osten und ich würde sagen, wir haben jetzt schon mal ein bisschen über Pistons gesprochen. Wir können aber trotzdem einfach zu der anderen Serie, glaube ich, als erstes mal switchen. Pacers gegen Bucks. Einfach mal mitten rein in das Ganze. Was für ein Gefühl hast du so, wenn du hörst, jetzt steht, habe ich Pacers gegen Bucks gesagt? Ich meine selbstverständlich Pacers gegen Cavs. Was hast du für ein Gefühl, wenn du dieses Matchup hörst?
Ja, erstmal bin ich ziemlich begeistert von dem Matchup, muss ich sagen. Also die Pacers machen mir seit ein paar Monaten richtig viel Spaß. Also sollten sie eigentlich auch jedem, der sie anschaut, weil die ein richtig geiles Offensivteam auf jeden Fall sind. Die Cavs sind ja schon die ganze Saison ein saudominantes Team. Und auch, ja, jetzt in den Playoffs waren die schon ganz cool anzuschauen. Ich muss sagen, insgesamt war die Serie gegen die Heat natürlich ein bisschen enttäuschend, lag aber natürlich eher an den Heat, die sich hier irgendwie nicht wirklich zur Wehr setzen konnten. Die Cavs sind da so ein bisschen durchgecruised, hatte man fast schon das Gefühl, haben eine fast historische Offense da hingelegt mit ihrem 137 Offensivrating gegen das überforderte Heat-Team, auch in der Regular Season. Die Cavs natürlich die beste Offense der Liga gewesen, eine Top 10 Defense gestellt, Platz 8 war man da und jetzt hat gegen dieses Pacers-Team, was offensiv natürlich auch immer mal wieder so für so Explosionen gut ist, insgesamt über die Saison war man dann noch Platz 10 oder Platz 9, was das angeht, in den Top 10 eben. Aber eben, wie ich gesagt habe, in den letzten Monaten hat das Team schon viel, viel mehr Spaß gemacht und für mich war das Ganze auch schon ein bisschen absehbar und logisch, dass das hier die zweite Runde werden wird, ehrlich gesagt. Also die haben einfach ja in den letzten Monaten so dominiert und die Bucks sahen so, so schlecht aus, ehrlich gesagt, dass es da, glaube ich, wenige Leute dann verwundern dürfte, wie es jetzt gekommen ist. Ich glaube, wir haben auch alle auf die Pacers getippt vor der Serie, also von dem her hat uns das jetzt auch nicht überrascht. Auf die Cavs haben wir natürlich auch alle getippt. Von dem her ist es so die Serie, die wir auch erwartet hatten. Jetzt am Ende waren die Pacers ja sogar schneller, als wir alle dachten. Also ich und Christian, wir hatten die Pacers in 6 und die anderen beiden Jungs, Benne und Sammo, mit den Pacers in 7. Und die Cavs hatten wir alle in 4, beziehungsweise Sammo in 5 Spielen. Also hier waren beide Teams im Endeffekt in der ersten Runde sogar erfolgreicher oder schneller, als wir dachten. Und ich muss sagen, ich freue mich auf die Serie. Ich denke, es könnte ein richtiges Offensivfeuerwerk werden. Ich bin gespannt, welches Team da am ehesten defensiv ja ein bisschen dem anderen Team die Optionen wegnehmen kann. Ich weiß nicht, wie siehst du die Serie?
Ja, ich finde es auch total cool. Also es ist echt eine gute Serie. Ich glaube, das ist so ein bisschen für Leute, die NBA auf einer Mainstream-Ebene verfolgen, gar nicht auf den ersten Blick so die krasse Serie ist, weil die Pacers die Liebe, die sie verdient haben, da mit Sicherheit nicht bekommen und die Cavs auch deutlich weniger, auch wenn sie natürlich statistisch sehr, sehr erfolgreich waren. Aber wenn man sich das mal anschaut, ich finde halt auch, die Teams haben irgendwie relativ viel gemeinsam. Also du hast gerade schon Offensivfeuerwerk gesagt, das auf jeden Fall. Also es wird viele, viele Punkte geben. Ich glaube, das wird generell im Osten in den Playoffs jetzt erstmal so weitergehen. Es gibt verschiedene Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, also ich finde eine, die sehr offensichtlich ist, ist halt diese Qualität in der Breite. Also man sagt ja immer, in den Playoffs kommt es jetzt nicht so sehr drauf an, ob du hinten raus so viele Spieler hast. Aber das sind halt zwei Teams, die wirklich ohne große Sorgen ihre Rotation, also ihre Kernrotation so auf 7, 8 oder bis zu 9 Spieler oder sowas erweitern könnten, weil da eine Menge Leute sind. Also bei den Cavs zum Beispiel 7 Spieler, die auf eine zweistellige Punkteausbeute kamen in der ersten Runde. Bei den Pacers ebenfalls das Gleiche, auch alle über 10, 7 Spieler. Und du hast halt einen oder anderen, der jetzt noch gar nicht so krass die Minuten gesehen hat. Also ich bin Cavs jetzt an Dean Wade oder sowas denk. Und weniger dieses Heliozentrische halt. Also es gibt ja Teams, die einen Spieler haben, der dann deutlich über die 30 kommt, einfach einen riesen Usage hat. Werden gleich noch über die Knicks sprechen und natürlich Jalen Brunson so eine riesige Rolle spielt. Aber wenn man jetzt mal auf die Cavs, also auf die Pacers schaut, da gibt es keinen Spieler, der überhaupt nennenswert über 20 Punkte im Schnitt erzielt hat. Also Siakam ist knapp drüber und Haliburton so ein bisschen drunter noch mit 18,6. Aber auch bei den Cavs, da kommen natürlich zwei Spieler, Mitchell und Garland, auf 24 Punkte. Aber es ist niemand dabei, der jetzt wirklich im Schnitt so auf die 30 tendiert. Klar, Mitchell hat natürlich dieses Potenzial, auch mal richtig auszurasten. Und man muss bei all dem auch sehen, natürlich die Cavs-Spieler konnten jetzt vielleicht teilweise ein bisschen mehr Punkte auflegen, weil ein bisschen mehr Garbage-Time dabei war. Aber diese Breite ist schon krass. Und das heißt für mich auch aus so einer taktischen Perspektive, du kannst halt viel ausprobieren, weil es halt sehr viele spielbare Spieler gibt, oder?
Ja, absolut, bei beiden Teams auf jeden Fall ziemlich interessant. Bei Indiana, finde ich, wird es hinten raus dann schon ein bisschen enger, habe ich das Gefühl. Also die bringen von der Bank ja hier immer TJ McConnell, Obi Toppin und Ben Shepard. Jairus Walker hat noch ein paar Minuten gesehen, aber da bin ich schon ein bisschen, ja, also bin ich interessiert, ob man so viele Spieler noch findet, die das in den Playoffs jetzt in der zweiten Runde auch gehen können, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es da ein bisschen eng wird. Also Ben Shepherd, das sah ja auch in den letzten Playoffs ganz okay aus, aber gerade Leute wie Jairus Walker, Obi Toppin, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Cavs die irgendwie vom Feld gespielt bekommen, ehrlich gesagt. Aber ich meine, am Ende sehen die auch nicht so wahnsinnig viele Minuten. Bei den Cavs hast du es angesprochen, die mir auch ziemlich mussten jetzt ein bisschen experimentieren, weil Garland zwei Spiele ausgefallen ist. Für die hat man dann Sam Merrill starten lassen, der sonst halt von der Bank kommt. Ansonsten sieht das Team aber auch ja relativ tief aus. Ich glaube halt auch, dass man gerade auf den wichtigen Positionen noch ein paar Optionen hat, die man ausprobieren könnte. Also die Starting Five ist ja eigentlich Garland, Mitchell, Allen Mobley und dann eben Max Strus. Und selbst wenn es bei Strus mal nicht laufen sollte, dann hätte man hier mit Merrill, mit Wade, mit Okoro oder so halt wirklich noch genug Optionen. Die Andre Hunter habe ich ganz vergessen, den hat man natürlich auch noch geholt zur Trade Deadline. Also da hat man wirklich sehr, sehr viele Qualitätsoptionen, wo ich mir eigentlich denke, das wäre echt. Mikrofon abgerutscht. Das wäre tatsächlich ziemlich nice und ich denke, dass Dean Wade oder so zum Beispiel, der hat jetzt ja kaum Minuten gesehen, aber gerade in einer Serie, wo man offensiv quasi jetzt nicht so viel braucht, weil man eben schon so viele Qualitätsspieler hat, sondern sich eher irgendwie defensiv Lösungen erarbeiten muss, da denke ich, könnten er oder auch Okoro zum Beispiel ganz interessante Spieler sein tatsächlich.
Ja, genau. Ich glaube, es wird auch immer mal ein bisschen wechseln. Also je nachdem, welche Anpassungen es geben wird, so in den Matchups, weil wie gesagt halt sehr viele spielbar sind unterm Strich. Ja, das Gleiche ist, wenn man, also was natürlich einhergeht mit dieser Breite, ist einfach die Bankproduktion unterm Strich. Also Regular Season haben sie auf 7 und 8 gestanden, was die Punkte von der Bank angeht. Ich finde auch eine andere Stärke ist, ja, da unterscheiden sie sich natürlich schon ein bisschen. Aber beide Teams können defensiv was reißen. Natürlich haben die Cavs mit Mobley den Depoy jetzt frisch gebacken an Bord und sind auch defensiv das bessere Team. Aber die Pacers haben sich schon sehr verbessert. Also sind von einem sehr schlechten Team, defensiven Team zum Team, das schon einige Waffen hat geworden. Sie funktionieren nur defensiv halt anders, also da haben andere Stärken. Während die Cavs, wie gesagt, eben vor allem mit Mobley, aber auch diversen anderen Spielern natürlich ihre Optionen haben, haben die Pacers ihre Stärken in, ja, ich finde eher so ein bisschen in der defensiven Breite, sind aber gleichzeitig auch angreifbar. Sie haben Spieler mit Andrew Nembhard, ist ein sehr guter Verteidiger, Aaron Nesmith auf jeden Fall, die können interessante Optionen werden in der Serie. Pascal Siakam natürlich auch klassischerweise, muss man schauen, was da geht. Allerdings gibt es, glaube ich, auch klare Schwachstellen defensiv. Und das macht das Ganze, finde ich, so spannend, weil die vermutlich von anderen Seiten natürlich attackiert werden. Also auf Seiten der Pacers ist das natürlich Tyrese Halliburton, den man versuchen wird zu attackieren. Auf der anderen Seite müssen gucken, wie es jetzt bei Garland mit seiner Verfassung aussieht. Aber natürlich ist auch Mitchell angreifbar. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann, wie gesagt, im Mobley jemanden, der vieles dann auch noch mal ausgleichen kann. Und ich glaube, unterm Strich für mich ein entscheidender Faktor, können wir schon ein bisschen reingehen in die X-Faktoren oder die Punkte, die wegweisend sein werden für die Serie, ist, unterm Strich sind das beides richtig starke Offensivteams. Da mache ich mir bei keinem Team wirklich Sorgen. Die werden ihre Lösungen finden. Auch wenn das andere Team natürlich versuchen wird, die einzuschränken. Ich glaube aber, am Ende wird das Team die Serie gewinnen, das defensiv besser performt und ja vielleicht auch die besseren defensiven Adjustments macht während der Serie. Aber ich glaube, dass die Defense wirklich eine große Rolle spielen wird. Und die Pacers sind schon sehr darauf angewiesen, dass Spieler wie Nembhard oder Nesmith einige Offensivspieler der Cavs deutlich einschränken, damit das ein Problem wird. Und so auf den ersten Blick habe ich mehr Vertrauen in die Cavs-Defensive. Aber ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus, was die Defense angeht auf beiden Seiten?
Ja, ich bin da bei dir, muss ich sagen. Ich habe auch mehr Vertrauen in die Cavs Defense, auch wenn ich finde, dass die Indiana Pacers so allgemein medial ein bisschen underrated wird. Die hat in den letzten Monaten einfach schon sehr gut ausgesehen und da war jetzt auch nicht irgendwie, dass der Schedule irgendwie besonders leicht war oder so, sondern das ist jetzt wirklich schon seit irgendwie Dezember oder so, dass man da richtig, richtig gut aussieht und jetzt nicht nur irgendwie so knapp überdurchschnittlich ist, sondern schon eine Top-10-Defense da teilweise stellt. Und man muss schon sagen, insgesamt ist das Team schon auch sehr gut. Also man hat hier halt nur Halliburton als offensichtliche Schwachstelle. Danach hat man halt mit Siakam, Turner, Nembhard, Nesmith schon wirklich gute Defender, würde ich sagen. Also das ist jetzt vielleicht kein All-Defensive-Kaliber-Spieler dabei. Zumindest nicht in dem Maße, wie wir es teilweise schon gesehen hatten. Aber halt schon wirklich sehr solide oder gute Defender. Dann von der Bank bringt man mit McConnell auch jemanden, der defensiv jetzt nicht komplett abused werden kann. Mervyn und Toppin sind da teilweise ein bisschen schlechter, aber jetzt, ja, ich meine, die sehen jetzt keine 20 Minuten oder so meistens. Also von dem her ist es jetzt wirklich nicht so problematisch tatsächlich. Man muss aber halt auch sagen, dass man jetzt mit den Bucks ein bisschen Glück hatte. Auch die hatten halt nur Giannis, der da im Endeffekt liefern konnte. Und ansonsten vielleicht mal Gary Trent, wenn der heiß gelaufen ist. Und jetzt mit den Cavs hat man hier halt schon einen Gegner, der halt mal mindestens drei offensive Optionen hat, die man verteidigen muss mit Mitchell und Garland und eben auch Mobley, der sich dieses Jahr offensiv auf jeden Fall nochmal nach vorne entwickelt hat. Nicht nur, weil er seine Dreier besser trifft, sondern auch, weil er sich einfach mehr Sachen selber kreieren kann. Auch gerne mal größere Spieler versucht zu bullien oder wenn man einen kleineren Spieler auf ihn stellt, den irgendwie im Post fertig zu machen. Und das funktioniert einfach gut genug auf jeden Fall. Und die Cavs haben da halt wirklich sehr, sehr viele Optionen, die man ausprobieren kann. Kenny Atkinson als Coach ist ja auch jemand, der Sachen gerne eher offensiv versucht zu lösen als defensiv. Also bin ich gespannt, wie das in der Serie klappen wird tatsächlich. Aber ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, ich denke, selbst wenn man hier defensiv was lösen müsste, dann hat man mit Wade, mit Hunter und so weiter, hat man noch so viele Optionen mit Okoro, dass man da dann defensiv einfach genug Balance herstellen kann, um den Pacers da irgendwie gefährlich zu werden. Ich denke, bei den Pacers, also ich habe es schon gesagt, ich finde, die haben keine so schlechten Defender jetzt abseits von Halliburton, aber ich denke, am Ende ist die Cavs Offense einfach zu krass. Also das haben wir die ganze Saison im Endeffekt gesehen, die waren konstant eine der besten Teams und die beste Offensive im Endeffekt die ganze Zeit und da darf man jetzt dann vermutlich anstelle der Pacers auch nicht überrascht sein, wenn man da irgendwie den kürzeren ziehen sollte, wobei ich schon gespannt bin, wie sich dieses Pacers-Team schlagen wird, weil ich meine, wir hatten jetzt die erste Serie mit Halliburton gegen die Bucks und da sah er selbst teilweise von den Quoten her gar nicht so toll aus. Tatsächlich hat sein Dreier nicht mal mit 27% getroffen, aber am Ende, ja, sah es einfach immer, wenn er auf dem Feld war, richtig gut aus. Man hat die Bucks ohne Probleme outscored und ich weiß jetzt gar nicht, wie sehr man ihm da jetzt im Endeffekt die Qualität absprechen kann, weil ein paar Spiele mal der Dreier nicht perfekt gefallen ist.
Ja, ich glaube, er könnte halt offensiv natürlich mehr machen, aber es ist halt so ein Spieler, der dann auch nur mehr macht, dann, wenn es wirklich notwendig ist. Klar, der Dreier könnte natürlich besser fallen, das ist klar, aber was seine Stärke ist, ist natürlich die ganze Spielkontrolle. Also wir haben schon ein paar Mal drüber geredet. Ja, sie verlieren einfach nie den Ball. Und das ist natürlich ein Punkt, den die Cavs versuchen werden anzugreifen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Verteidigung gegen Halliburton, wie gut es dann tatsächlich funktionieren wird. Also geht es dann tatsächlich über Spieler wie Hunter oder so vielleicht auch. Ein paar Leute, die jetzt eher auf der Bank unterwegs waren. Diese totale Sicherheit am Ball irgendwie anzugreifen. Ich will aber mal einen ganz anderen Namen noch reinwerfen, der auch was mit Defense zu tun hat und mit Dominanz in Korbnähe, sage ich mal. Und das ist Jared Allen. Und ich glaube, der ist auf Seiten der Cavs ein interessanter Name, was so die ganze Serie angeht. Weil ich sehe schon, dass die Cavs in dem Bereich und eben gerade durch ihn oder durch dieses Lineup zusammen mit Mobley schon inside ziemliche Vorteile haben, also auf verschiedenen Ebenen. Ob das jetzt generell einfach ganz simpel das, die Länge ist, das Rebounding, also die Cavs in der Regular Season 12 beste Rebound Percentage, die Pacers bei 28 und das kann man alles so ein bisschen durchschauen, Second Chance Points und so weiter. Da haben die Cavs schon deutlichere Vorteile. In den Playoffs haben die Pacers es zwar geschafft, irgendwie so ein bisschen besser zu performen, das lag aber dann teilweise auch eher an Spielern wie Aaron Nesmith oder so, also jetzt nicht eher nicht so sehr an den Bigs. Und es ist halt auch immer die Frage, wenn du offensiv effizient bist, hast du natürlich gar nicht die Gelegenheit, so viele Offensiv-Rebounds zu sammeln. Aber ich glaube schon, dass da insgesamt einfach Vorteile sind auf Seiten der Cavs. Und jetzt natürlich die Frage, was macht man da draus? Auch gerade beim Thema Rim Protection. Weil es gibt kein Team jetzt in den Playoffs, das bisher weniger Punkte in Korbnähe überhaupt zugelassen hat als die Cavs. Also ist schon eine deutliche Stärke. Und die Pacers werden, denke ich, versuchen, das in irgendeiner Art und Weise anzugreifen. Also eine ganz logische Option wäre, dass du halt versuchst, mit dem offensichtlichen Gegenspieler Miles Turner ein bisschen rauszugehen und Jared Allen eben rauszuziehen, sodass er diese Dominanz nicht mehr ganz so durchziehen kann inside. Und dann stellt sich für mich eigentlich die Frage, sorgt das im Endeffekt dafür, dass Jared Allen vielleicht weniger Minuten spielt? Also ich habe mal geschaut, er ist jetzt bei 28 gerade. Das ist genau der Schnitt, den er auch in der Regular Season hatte, also in den 4 Playoff-Spielen, 28 Minuten im Schnitt. Wobei natürlich vieles auch schon entschieden war. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Pacers das als einen Punkt sehen, an dem sie anknüpfen können, dass Jared Allen vielleicht so ein bisschen sogar in den Minuten runtergeht, vielleicht eher Richtung 25 oder so. Und dass die Cavs eher auf andere Optionen setzen. Manchmal auf Lineups, in denen dann Mobley eben auf der 5 spielt. Und dann könntest du mit Hunter oder Wade, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, beispielsweise spielen und das Ganze so ein bisschen umdrehen. Ist etwas, das ich ganz interessant finde. Könnte aber natürlich auch völlig nach hinten losgehen, diese Taktik. Die andere Variante, wenn das nicht passiert, ist, glaube ich, dass Jared Allen ziemlich zerstören wird. Also es ist so ein typisches Matchup, das ihm eigentlich sehr, sehr gut liegen müsste. Und im Interesse der Cavs ist es, dass er halt gar nicht die Gelegenheit hat, irgendwie besonders viel zu dominieren. Am Ende ist natürlich die Frage, welche Auswirkungen das überhaupt hat. Aber ich glaube schon, dass er als Name da eine gewisse Rolle spielen kann.
Absolut. Ich bin auch gespannt, wie die Cavs die Pacers verteidigen wollen. Also wir haben jetzt ja oft gesehen, dass die Pacers irgendwie Five-Out spielen oder so mit Siakam und Turner und natürlich den ganzen Guards dann außenrum. Und ob Mobley dann am Ende Turner nimmt oder ob das eher Jared Allen machen wird, der ist ja auch kein schlechter Switch-Verteidiger. Also falls man hier mal irgendwie im Pick-and-Roll Sachen switchen möchte, dann sind sowohl Mobley als auch Allen da auf jeden Fall fähig, den Guard mal ohne Probleme ein paar Sekunden vor sich zu halten. Und selbst wenn man gegen den Big gestellt wird, also Mobley dann gegen Turner zum Beispiel, der ja doch ganz gerne mal im Pick-and-Pop-Dreier nimmt, dann ist Mobley da vermutlich auch schnell genug, das zu beheben, falls dann hier mal öfters ein Drive angesetzt wird oder so. Da bin ich mir bei Allen noch ein bisschen unsicher, ob er das auch so gut könnte, aber ich meine, am Ende hat Cleveland da, wie wir schon gesagt haben, wirklich genug Optionen, um das ohne Probleme zu machen. Ich habe mal geschaut tatsächlich auf die Regular Season Matchups. Die sind tatsächlich 3-1 für die Pacers ausgegangen. Mhm. Waren jetzt auch nicht so viele Verletzungen oder so involviert, aber also waren jetzt auch keine besonders deutlichen Spiele oder irgendwas, was mir da aufgefallen ist. Aber ich fand es mal ganz lustig, das rauszuschreiben, weil ich mal schauen wollte, ob es hier irgendwelche Muster gibt, die einem auffallen könnten. Aber jetzt zumindest nichts, was man durch den Boxscore gesehen hätte und die 4 Spieler anschauen, das habe ich jetzt leider nicht mehr geschafft tatsächlich.
Ja, ich glaube, also wie gesagt, wenn wir auf die andere Seite schauen, in der Offense sehe ich jetzt kein Team, das das andere irgendwie komplett dominiert, weil sie beide einfach ziemlich gut sind. Also natürlich können die Cavs das theoretisch tun. Sie haben halt natürlich sehr dominiert bisher, aber die Pacers sind auch einfach ein sehr gutes offensives Team. Und beide haben halt die Stärke, dass es nicht ganz so dramatisch ist, wenn mal ein, zwei Spieler nicht funktionieren, dann kannst du halt, wie gesagt, andere reinbringen. Ein kleines Fragezeichen ist ja noch hinter dieser Personalie Darius Garland, der in den letzten 2 Spielen der Erstrundenserie gegen Heat mit einer 10-Verletzung nicht dabei war. Ja, es ist, klingt erstmal ziemlich harmlos. Ich glaube, es kann schon sehr, sehr nervig sein und dich ziemlich einschränken. Ist halt die Frage, ist er wieder am Start? Was würdest du sagen, wenn es irgendwie nicht reichen sollte, vielleicht für die ersten Spiele, sagen wir mal, er ist die ersten 2 Spiele oder so nicht dabei, kann das vielleicht die Serie dann auch mitentscheiden? Oder Und da sind die Cavs einfach gut genug aufgestellt, um sowas auch mal auszugleichen, dass ein Darius Garland da nicht am Start ist.
Also es wäre auf jeden Fall ein großer Nachteil für das Team, das denke ich schon. Ich denke halt, am Ende könnte man das auch irgendwie durchstehen ohne Garland. Also der spielt schon eine sehr, sehr überzeugende und starke Saison. Aber am Ende, hat man hier mit Mitchell auch noch so viele Optionen im Playmaking, dass man das dann ohne Probleme irgendwie auffangen könnte. Auch Hunter und so, die können zur Not auch mal starten. Das sehe ich jetzt nicht als so dramatisch tatsächlich an. Also wenn jetzt hier irgendwie Allen oder Mobley ausfallen würden, glaube ich, dann wäre das sogar ein bisschen schädlicher für das Team als so, weil man einfach auf Big zwar auch noch ein paar Optionen hat, aber auf den kleineren Positionen hat man einfach irgendwie so viele Optionen, die hier im Not der Notminuten sehen könnten. Also da glaube ich, das wäre am Ende jetzt keine besonders gute Ausrede. Klar, wenn er jetzt irgendwie zwei Spiele fehlt, dann im dritten zurückkommt und noch nicht bei 100% steht, und dann sieht man es ihm auch merklich an. Das wäre natürlich schon schade, aber ich meine, die Cavs haben da wirklich genug Optionen, selbst Ty Jerome oder so, der hat so viele gute Spiele schon gemacht diese Saison, und auch in den Playoffs sah der bisher wirklich gut aus. Also da denke ich, hat man wirklich genug Möglichkeiten, das zu kompensieren.
Ja, ja. Ja, ich denke auch, dass dann am Ende die Breite reichen wird. Und es klingt jetzt ehrlicherweise, ohne da irgendwie medizinische Kenntnisse zu haben, es klingt auch nicht so, als ob er die ganze Serie ausfällt, sondern ja, es scheint eher möglich zu sein, dass wir ihn am Anfang vielleicht nicht sehen. Und ich denke, es wird möglich sein, das auszugleichen. Wenn er jetzt wirklich die komplette Serie fehlen würde, wäre das schon ein kleiner Dämpfer in der Serie, die, denke ich, am Ende schon relativ knapp sein könnte. Ein anderer Name, den ich noch spannend finde, ist der von Pascal Siakam, der natürlich keinen leichten Job hat mit der Defense, auf die er treffen wird. Aber sieht in den Playoffs bisher gut aus. Also trifft auch wahnsinnig gut seinen Dreier. Generell ist es ja so krass. Also beide Teams treffen gefühlt einfach alles. Ich habe in den Cavs schon immer gesagt, die größte Gefahr in diesem Team ist eigentlich, dass die Effizienz irgendwann nicht mehr zu halten ist. Das habe ich irgendwie nach 20 Spielen der Saison gesagt, das habe ich nach 40 Spielen gesagt, nach 80. Und ja, man könnte es jetzt wieder sagen, dass sie ihre 44% nicht halten können. Wahrscheinlich hat man wieder Unrecht damit und sie werden das einfach weiterhin durchziehen. Das ist schon Wahnsinn. Also mit 44% gerade die beste Dreierquote aller Teams in den Playoffs. Die Pacers sind auf 2 mit 39, also die geben sich nicht sehr viel. Natürlich ist da der Abfall vielleicht bei den Pacers noch mal ein bisschen größer, wenn wir reinschauen, aber ja, du hast vorhin schon angesprochen, Tyrese Haliburton trifft seinen Wurf noch gar nicht, also da ist noch Luft nach oben, Ben Mathurin auch noch nicht wirklich, und ja, dann gibt es halt ein paar andere, die ein bisschen overperformen, aber ich glaube, damit die Pacers wirklich offensiv richtig was reißen, muss Pascal Siakam weiter an das anknüpfen, was er bisher gezeigt hat, und das wird in diesem Matchup nicht ganz so einfach werden. Ja, ansonsten hast du noch einen weiteren X-Faktor? Sonst können wir gerne auch gleich mal in Richtung Predictions steuern.
Nur so ein kleiner X-Faktor wäre für mich Dean Wade zum Beispiel. Also generell beziehungsweise diese ganze Defensiv-Spezialisten, die man hier noch ein bisschen hat in Cleveland, die könnten, glaube ich, schon so ein bisschen Game-Changing sein oder Series-Changing, wie auch immer man das dann nennen möchte. Wenn man hier offensiv quasi nicht mehr in dieses Shootout gehen möchte, sondern hier defensiv mal ein bisschen Riegel vorschieben kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass hier Okoro, Wade etc. eine gar nicht unwichtige Rolle spielen können, einfach wenn die Haliburton oder Siakam oder so einfach mal für 20 Minuten oder so relativ abmelden könnten. Aber kann natürlich auch sein, dass es überhaupt nicht funktioniert, dass sie auch gar nicht großartig spielen werden, weil Atkinson hier lieber Sachen offensiv regelt und dann mehr Leute wie Hunter oder Ty Jerome mehr der Spielzeit sehen, kann ich mir auch vorstellen.
Ja, Wade bisher mit 13 Minuten im Schnitt, Okoro mit 11, also sie haben einfach noch keine Rolle gespielt, weil sie nicht gebraucht wurden. Ja, mal sehen, wen wir im Endeffekt dann tatsächlich sehen, aber mich würde es echt nicht wundern, wenn wir hier in der Breite die Minuten relativ viel verteilt haben und ja, natürlich Mitchell dann viel spielt. Mobley sehr viel spielt, aber unter den meisten anderen Spielern, wenn wir Garland da jetzt mal so ein bisschen das Fragezeichen ausklammern, die Minuten einfach hin und her geschwungen werden. Ja, ich glaube, wir haben ein paar X-Faktoren aufgezählt. Meine Frage jetzt an dich, glaubst du wirklich, es wird so richtig eng? Also sehen wir 7 Spiele vielleicht oder 6 oder bist du dann schon deutlicher auf einer Seite unterm Strich?
Also es ist gar nicht so leicht, weil ich habe jetzt schon die ganze Zeit über mehrmals betont, wie cool ich dieses Pacers-Team eigentlich finde. Und die haben mir schon wirklich viel Spaß gemacht über die ganze Saison. Und eigentlich wäre das auch ein Team, dem ich das zutrauen würde, da mal offensiv einfach für 1, 2, 3 Spiele zu explodieren und dann einfach die Spiele ohne Probleme entscheiden zu können. Ist halt das Problem, dass auf der anderen Seite die Cavs stehen, die ich schon fast für ein bisschen underrated halte irgendwie. Die haben mir auch die Saison über wirklich sehr, sehr gut gefallen, sahen jetzt auch in den Playoffs so gut aus gegen die Heat. Also die haben mir wirklich gar keine Probleme gehabt. Ich meine, die Pacers auch nicht wirklich gegen die Bucks, aber die waren ja auch ein komplett irgendwie unzusammenhängendes Team. Da weiß ich nicht genau, wie viel man da drauf geben kann am Ende. Also ich denke, dass es schon irgendwie möglich ist, dass die Pacers die Serie eng halten. Aber am Ende denke ich, dass die Cavs hier zu stark sind. Ich habe mir jetzt tatsächlich aufgeschrieben, Cavaliers in 5. Das ist vielleicht ein bisschen hot, aber ich weiß nicht. Ich finde die Cavs eigentlich so ein Überteam die gesamte Saison, die haben mich hier ein bisschen überzeugt, aber ich entnehme deinem U schon, dass du das ein bisschen anders siehst.
Nee, ich bin voll dafür, dass wir hier heiße Predictions machen. Also können wir gerne bei der zweiten Serie gleich auch so durchziehen. Bei mir kommt halt so ein Punkt dazu. Ich meine, ich schaue die Pacers relativ viel, da ist eine gewisse Sympathie da, das kommt da vielleicht auch ein bisschen rein. Aber wir haben schon ein paar Mal angesprochen, beide Teams werden irgendwie notorisch unterschätzt und ich glaube, die Pacers werden noch mal ein bisschen mehr unterschätzt. Und ich will eigentlich nicht in die gleiche Kerbe schlagen und am Ende sagen, dass die Pacers sowieso nichts reißen oder so. Aber ich tue mich auch schwer. Also ich bin auch auf Seiten der Cavs im Endeffekt, weil ich glaube, die Lösungen sind einfach besser. Also wir können vieles durchgehen. Sie haben viele Stärken. Wir haben von Gemeinsamkeiten gesprochen. Ich glaube aber immer, wenn man drauf schaut, ich würde fast jedes Mal sagen, die Cavs sind dann doch in dem Bereich und in dem Bereich doch nochmal einen Ticken besser. Also ich glaube, es gibt sich in manchen Bereichen gar nicht so viel, wie man auf den ersten Blick denkt. Aber es ist dann halt doch immer ein bisschen mehr. Und wenn man das alles zusammennimmt, sind sie einfach das bessere Team aus meiner Sicht. Und ich denke, das ist jetzt keine so ganz gewagte Prognose. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass die Pacers dem auch viel entgegenzusetzen haben. Und deswegen würde ich der Fünfer-Prediction schon was entgegensetzen und bin eher so bei 6 oder 7 im Endeffekt. Wahrscheinlich, weil ich mir es auch ein bisschen wünsche, gehe ich vielleicht sogar auf die 7. Ich kann mir vorstellen, es wird doch heißer als gedacht. Und wenn Darius Garland dann fehlt, fehlt vielleicht doch eine Option mehr noch, die sie ganz gut gebrauchen könnten. Vielleicht ist es dann doch einmal so, dass die Würfe nicht so gut fallen. Das, was ich schon seit 80 Spielen irgendwie versuche vorherzusagen, was aber immer falsch ist. Und deswegen bin ich hier mal bei Cavs in 7, aber ich würde am Ende auf jeden Fall schon mit den Cavs gehen. Und die gehören auch in die nächste Runde, denke ich. Auch wenn ein Mann das natürlich nicht sehen wird, nämlich der Vater von Tyrese Halliburton, der jetzt gar nichts mehr sehen darf. Ich muss aber sagen, das ist schon
zumindest keine Heimspiele, oder?
Ich weiß es gar nicht, ehrlicherweise.
Ich dachte, ich hätte irgendwie gelesen, dass sie ihn aus der Arena jetzt für die Playoffs rausgeworfen haben, aber theoretisch Auswärtsspiele wären ja dann irgendwie noch möglich. Aber ja, ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher.
Das stimmt. Wahrscheinlich ist das so. Ich habe auch schon die Forderung gehört, dass man ihn komplett, dass er nie wieder ein Basketballspiel oder NBA-Spiel sehen dürfen soll.
Das ist jetzt aber schon ein bisschen übertrieben.
Vielleicht ein bisschen. aber Wilder, und das ist so ein kleiner Rant an der Stelle vielleicht, Wilder finde ich eigentlich noch die ganzen Überschriften, die man dazu gerade auf deutschsprachigen Seiten liest, und zwar längst nicht nur einmal, nämlich das, Halliburton-Drama, ich kriege gar nicht mehr die genauen Formulierungen hin. Ich will den Seiten jetzt gar nicht noch mehr Klicks bescheren und noch mal draufklicken. Aber es ist halt das klassische Clickbait, in dem man irgendwie erstmal den Eindruck hat, dass Halliburton irgendwas völlig falsch gemacht hat. Aber Halliburton hat sich ja so vorbildlich verhalten, wie man das nur konnte. Er hat nämlich seinen eigenen Vater scharf kritisiert und gesagt, dass das einfach überhaupt nicht geht, dass er keinen Respekt gezeigt hat am Ende für Giannis und für die Bucks, die ja doch unterm Strich dann zumindest in Person von Giannis sich da ziemlich reingekämpft haben und am Ende hat es halt eben nicht gereicht. Deswegen ist vielleicht so ein bisschen drüber zu sagen, dass Halliburton-Drama oder Tatsache, dass Halliburton da irgendwas falsch gemacht hätte. Aber sei es drum. Ich würde sagen, wir springen einfach mal zur nächsten Serie, die wir am Anfang schon ganz kurz angesprochen haben. Nämlich die Boston Celtics gegen die New York Knicks. Und ja, irgendwie eine der Serien, ich weiß gar nicht, ob es die Serie ist, die am häufigsten in den Playoffs stattgefunden hat oder die zweitmeiste Serie. Aber wir sind nah in dem Bereich, denke ich. Ist ja natürlich ein absoluter Klassiker. Auch wenn in der Regular Season die Sache eigentlich eine klare Angelegenheit war, nämlich die Celtics haben alles gewonnen. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Knicks gegen alle Top-Teams verloren haben, und zwar jedes Spiel. Nicht nur gegen die Celtics, sondern auch gegen die Cavs und gegen OKC. Das ist etwas, das New York jetzt sehr, sehr gerne korrigieren würde und dann gewinnen möchte, wenn es unterm Strich darauf ankommt. Ja, was für ein Gefühl hast du bei dieser Serie jetzt? Wie findest du das Matchup? Irgendwie spannend? Findest du es irgendwie für ein Team besonders unangenehm? Was denkst du so über diese Serie?
Ich finde die Serie tatsächlich auch ganz interessant. Die hat sich ja schon so ein bisschen irgendwie über das Jahr hinweg angebahnt, als dann irgendwie relativ schnell feststand, dass die Cavs an 1 eintrudeln werden, die Celtics an 2. Und dann war relativ schnell irgendwie klar, dass die Knicks hier das Team sind, was sich so danach rauskristallisiert im Osten. Und die haben sich jetzt ja hier auch ganz ordentlich durchgesetzt, auch wenn ich finde, dass man hier tatsächlich auch gut und gerne mal ein Spiel 7 hätte sehen können. Und wenn man sich so die gesamte Qualität irgendwie anschaut, die Celtics haben, gerade in dem Matchup gegen die Knicks, finde ich hier sehr viele Wege, wie die Celtics die Serie gewinnen können, und am Ende irgendwie ja sehr wenige Wege, die mir irgendwie aufzeigen würden, wie die Knicks hier die Serie gewinnen können tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie den Kader schlecht zusammengestellt finde oder ob hier auch noch mehr Sachen dazukommen, also das Minute Total zum Beispiel, was bisher abgerissen werden musste. Die Celtics hatten jetzt ja schon Probleme mit Tatum, der ein Spiel verpasst hat, genau, Brown, der auch schon irgendwie leichte Wehwehchen hat, aber insgesamt haben sie sich dann gegen die Magic dann doch ganz gut geschlagen. Also ich habe ja letztes Mal im Podcast noch gesagt, dass sie mich nicht so überzeugt haben. Im letzten Spiel sah das Ganze dann schon wieder deutlich besser aus, und also ich kann mir schon vorstellen, dass die Knicks sich hier irgendwie die Zähne ausbeißen werden, vor allem, weil ich mir halt auch nicht vorstellen kann, dass Tom Thibodeau jetzt hier irgendwelche coolen Coaching-Adjustments oder so hat für die Celtics tatsächlich. Aber vielleicht liege ich hier auch falsch und wir sehen dann Tom Thibodeau mit einem Masterplan, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie siehst du das Ganze?
Ich muss sagen, schon, ich sehe schon das Pendel in eine Richtung relativ klar schwenken. Also wir können ja gleich nochmal auf ein paar Details angehen, warum das so ist. Ich glaube aber generell, also erstmal die Knicks machen mir in den Playoffs eigentlich immer Spaß. Also wir haben vorhin schon ganz kurz die Serie gegen die Pistons angesprochen. Und ich erinnere mich ja noch sehr gut an die Playoffs im letzten Jahr gegen die Sixers. Da waren die Knicks einfach auch wahnsinnig unterhaltsam. Das muss man ihnen lassen. Es ist nicht immer das sportlich Feinste, aber es ist ein totaler Hustle da. Es ist irgendwie totaler Einsatz. Natürlich reißen die Spieler wahnsinnig viele Minuten ab, aber die Charaktere machen Bock. James Brunson ist völlig am Durchdrehen gerade. Also es ist schon alles ziemlich cool. Aber ich muss sagen, dass ich finde, dass das Matchup nicht so günstig ist. Deswegen habe ich es eben als Frage kurz angesprochen für die Knicks. Also ich glaube, natürlich ist es nie besonders günstig, wenn du gegen die Boston Celtics spielen musst. Aber ich muss sagen, dass die Magic als Team, auch wenn sie natürlich ein schwächeres Team sind als die New York Knicks, dass denen eigentlich, also ich habe gesehen, welche Lösung die Magic zumindest defensiv haben könnten. Also sind beispielsweise ein Team, das sehr gut verhindert, dass ein anderes Team sehr viele Dreier nimmt. Und das ist sehr vorteilhaft gegen die Celtics, weil dann hast du auf der einen Seite zumindest irgendeine Art von Lösungsweg. Jetzt ist das Problem, dass die Magic natürlich offensiv eine ziemliche Katastrophe sind, abgesehen davon, dass vielleicht Paolo Banchero und Franz Wagner beide einen sehr, sehr guten Tag erwischen. Das passiert natürlich auch nicht allzu oft. Sind ein absolut chaotisches Shooting-Team, freundlich formuliert. Und deswegen war das von vornherein schwierig. Aber sie konnten eben defensiv diese Lösungen finden. Und ich sehe jetzt bei den Knicks, sehe ich, wie du es auch gesagt hast, ich sehe nicht so richtig viele Wege, wie die Knicks wirklich eine komplette Serie gewinnen können. Ich glaube, sie können schon Spiele gewinnen. Aber ja, es ist eine komplizierte Angelegenheit. Ich würde sagen, lass uns mal auf ein Thema eingehen, was, finde ich, sich geradezu aufdrängt, wenn man über die Celtics spricht, aber auch wenn man sich auf der anderen Seite den Knicks anschaut. Und das ist nun mal einfach das Shooting. Ich habe mir aufgeschrieben, die Knicks sollten unbedingt versuchen, und das wird verdammt schwer, einen Shootout zu verhindern, weil das können sie nicht gewinnen. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass wenn auf beiden Seiten sehr viele Dreier genommen werden, dass die Knicks am Ende in einer kompletten Serie als Sieger hervorgehen. Also Celtics in der Regular Season mit 48 Dreiern pro Spiel, ligaweit die klare Nummer 1, die sie mit 37% getroffen haben. Die Knicks haben 14 Dreier weniger pro Spiel genommen, zwar mit der gleichen Effizienz, aber unterm Strich, wenn du so viele Dreier nimmst und triffst die gut, triffst die effizient, dann würde ich das zum Erfolg führen. Ja, und ich habe es gerade schon angesprochen, die Magic haben es eben geschafft, dass die Celtics 17 Dreier weniger nehmen pro Spiel in den Playoffs. Und das ist, glaube ich, ein Weg, mit dem du, wenn du auf der anderen Seite gut bist, Erfolg haben kannst. Wenn man sich aber jetzt mal die Knicks anschaut, in der Regular Season gegen die Celtics, ist genau das überhaupt nicht gelungen. Sie haben nämlich im Schnitt 48 Dreier zugelassen. Also 17 mehr als die Magic jetzt in dieser Serie und damit exakt den Schnitt, den die Celtics normalerweise nehmen. Und besonders blöd ist, dass in diesen vier Spielen der Knicks gegen die Celtics der Dreier von Boston mit über 43% gefallen ist. Also dagegen kannst du nichts ausrechnen. Also es ist ganz simple Mathematik. Sie haben im Schnitt 10 Dreier mehr getroffen, nicht mehr genommen, sondern 10 Dreier mehr getroffen in diesen vier Spielen. Wenn man jetzt hochrechnet, sind das 30 Punkte Unterschied. Und es ist völlig klar, natürlich machen die Knicks Punkte auch auf anderen Wegen und machen mehr Punkte als die Celtics auf anderen Wegen. Aber wenn du eine Differenz schon von 30 Punkten durch Dreier hast, dann ist es ganz, ganz schwer, irgendwie auf eine andere Art und Weise dieses Spiel zu gewinnen. Und ich glaube aber, dass das ein Weg sein muss, dass du versuchen musst, dass die Celtics insgesamt weniger Dreier nehmen. Sie werden nicht so viel weniger zulassen wie die Magic zum Beispiel. Aber wenn du es schaffst, das ein bisschen einzugrenzen und die Celtics an einem Abend ihre Würfe vielleicht mal nicht so gut treffen, was auch schwierig wird unterm Strich, dann hast du zumindest ein Mittel und es müssen natürlich dann unterm Strich mehrere sein. So. Aber ja, das ist, glaube ich, so ein ganz zentraler Faktor, warum die Serie schwierig wird.
Ja, absolut. Also ich habe mir auch die Regular Season Matchups nochmal angeschaut, weil ich irgendwie schon im Kopf hatte, dass hier mindestens mal zwei oder drei Spiele relativ deutlich waren. Und so war es ja auch. Also die ersten beiden Spiele haben die Celtics mit über 20 Punkten Unterschied gewonnen. Und jetzt dann die letzten beiden mit 13 bzw. 1 in Overtime mit 2 Punkten nur noch. Aber ja, insgesamt finde ich, hat man schon die gesamte Regular Season eben übergesehen, dass die Knicks hier in diesen Matchups irgendwie sehr, sehr wenige Mittel haben, die Boston Celtics zu verteidigen. Also die kommen hier irgendwie immer relativ entspannt an ihre Punkte und das war jetzt nur in Regular-Season-Intensität. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass hier in den Playoffs von Masula und von dem Kader nochmal ein bisschen eine andere Urgency an den Tag gelegt werden wird und dass man hier mit ein bisschen ja, mehr Motivation oder ja, vor allem defensiv hier noch ein bisschen besser aufpassen würde, dass die Knicks hier nicht so einfache Punkte bekommen. Und ich finde gerade die Knicks-Offensive, die wirft für mich auch sehr viele Fragen auf. Also ich finde, defensiv sind die Knicks ja auch ein gewisses Fragezeichen. Mit Brunson und Towns hat man hier immer zwei Spieler, die man, wenn man möchte, attackieren kann. Aber offensiv, finde ich, hat man hier im Endeffekt auf der Knicks-Seite ein paar Sachen versäumt. Also man hat mit Brunson, Towns, Anunoby, Bridges und Hart ja schon mal 5 sehr gute Starter, die hier eigentlich ohne Probleme NBA-Minuten spielen können. Dann hat man noch mit McBride und Robinson von der Bank 2 Optionen, die auch jetzt nicht so schlecht sind. Aber insgesamt, finde ich, ist es alles irgendwie, wirkt es sehr unrund irgendwie offensiv. Also das ist irgendwie Jalen Brunson Hero Ball oder Helio Ball. Und wenn das nicht klappt, dann wird es echt düster. Also wenn dann Towns nicht irgendwie von Downtown Sachen trifft oder auf einmal irgendwelche wilden Fadeaway Long Twos oder so reinfallen von ihm, dann finde ich, ist die Offensive schon sehr, sehr fragwürdig, die Thibodeau hier laufen lässt. Also ich meine, das sieht vom O-Rating her in der Regular Season schon gut aus, Platz 5, aber ich finde, dafür, wie gut der Kader ist, hätte das jetzt hier in den Playoffs gegen die Pistons auch ein bisschen besser aussehen müssen. Also ich meine, wir haben jetzt vorhin kurz drüber geredet, dass uns die Pistons schon gut gefallen haben, aber am Ende ist es halt nicht das Qualitätsteam, was die Knicks so hätte fordern sollen irgendwie. Ich denke, dass die Knicks hier schon ja, sich ein bisschen härter tun, als sie es eigentlich tun müssten. Ich denke auch, dass hier der Coach schon ein paar Fragen beantworten muss, weil sonst, glaube ich, könnte das seine letzte Serie sein, die er als Knicks-Coach coachen darf.
Ja, ist eine ganz große Rolle spielt er das angesprochen, James Brunson und eben das Zusammenspiel mit Karl Anthony Towns, der natürlich offensiv dann schon eine richtige Waffe ist. Aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen ausrechenbar. Und ich glaube, das wird natürlich konsequent angegangen von den Celtics. Und das wird im Endeffekt dazu führen, dass es, glaube ich, ja, schon einige offene Würfe geben wird für die anderen Knicks-Spieler, die sie dann halt treffen müssen. Weil ich glaube, die Celtics können sehr gut damit leben, wenn Josh Hart offene Dreier bekommt. Da kann ich wieder vom letzten Jahr sprechen, von der Serie gegen die Sixers. Man kann sie ihm geben, manchmal trifft er sie dann halt auch. Also es gab da Spiele, da sah Josh Hart aus wie ein junger Gott. Aber ich glaube, auch damit können die Celtics ziemlich gut leben, wenn er das mal ein, zwei Spiele tut und in anderen Spielen dann halt wieder gar nicht. Also in der Regular Season sind jetzt auch nicht bei allen Spielern die offenen Dreier so gut gefallen. Und es muss halt eben dann das Ziel sein, dass in dem Bereich nicht nur Josh Hart funktioniert, sondern auch Mikal Bridges und OG Anunoby hat das zuletzt auf jeden Fall ganz gut. Aber es müssen eigentlich alle funktionieren, weil die ja auch die allermeisten Minuten abreißen werden im Endeffekt. Ich glaube, der Vorteil bei den, wenn man in dem Bereich schaut, bei den Celtics ist halt auch, dass sie da nochmal viel breiter aufgestellt sind. Also du kannst ja diverse Lineups spielen, die dann immer irgendwie ein gutes Spacing haben. Also jetzt mal abgesehen von Luke Kornet, funktioniert das ja eigentlich mit allen Leuten. Und von wie viel reden wir da? Ich glaube, 8 kannst du im Endeffekt aufzählen. Peyton Pritchard hat natürlich einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Aber du kannst auch jemanden wie Sam Hauser spielen lassen. Kristaps Porzingis vergisst man manchmal fast komplett. Aber du hast von der Offense gesprochen. Ich finde auf der anderen Seite, bei den Knicks könnte man jetzt halt echt merken, dass sie defensiv einfach kein besonders gutes Team sind. Und dass sie da ganz bestimmte Schwachstellen haben. Also es ist keine Frage, Mikal Bridges und Oji Anunoby, so kompliziert ist der Name ja eigentlich gar nicht, die beiden sind natürlich individuell sehr gute Verteidiger und auch ein Josh Hart wird sich da reinwerfen. Aber ich glaube, man wird schon merken, dass Karl Anthony Towns eben einfach nicht die Rim Protection liefern kann, die man irgendwie bräuchte, um da Vorteile zu haben. Das könnte Mitchell Robinson, aber wie lange willst du Mitchell Robinson auf dem Feld stehen lassen gegen die Celtics? Also ich hoffe nicht allzu lange. Ich weiß nicht, ob du damit wirklich große Vorteile hast, weil er offensiv dich natürlich ziemlich zurückwirft. Ja, und dann müssen wir über die anderen Spieler nicht reden. Also James Brunson gibt dir jetzt natürlich nicht allzu viel. Und von der Bank kommt ohnehin nicht eine ganze Menge. Ja, und ich glaube, da wirst du schon die Unterschiede sehen. Also ich glaube im Endeffekt, die Offensive muss halt wirklich sehr gut funktionieren, wenn du den Celtics was entgegensetzen willst. Weil defensiv sehe ich da keine großen Wege, außer mal ein paar ganz gute Possessions. Und wenn wir über gute Offense reden, müssen wir natürlich über James Brunson sprechen. Und ist der nicht eigentlich angeschlagen gerade?
Doch, der hat sich auf jeden Fall ein paar Mal ein bisschen, ich glaube, den Enkel da schon ein bisschen erwischt. Aber ich denke, das sind Playoffs, da wird er mal mindestens drüber hinweggesehen in New York.
Ja, deswegen, ich sag's nur, weil James Brunson spielt ja unfassbar gut und das, obwohl er offensichtlich angeschlagen ist. Also hast das Gefühl, du kannst da immer weiter draufhauen und irgendwie kommt er dann trotzdem noch aus der Kiste raus und zündet sein Offensivfeuerwerk, als wäre überhaupt gar nichts gewesen. Also das ist schon wirklich phänomenal. Wenn wir jetzt mal zurückdenken, es ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass ein James Brunson einfach Reservespieler war bei den Mavs, der gut gespielt hat, aber der erstmal gar nicht so sehr aufgefallen ist. Und jetzt ist er auf diesem Level unterwegs, also hat die zweitmeisten Punkte nach Giannis aufgelegt. Man darf auch nicht vergessen, sein Gegenspieler war Oscar Thompson. Der ist defensiv auch nicht ganz so schlecht. Also hat ja auch nochmal nach der Serie ein extra Kompliment von Brunson bekommen. Natürlich, klar, Thompson oft auch mal mit Foul Trouble. Aber leicht gemacht hat er es ihm in vielen Possessions schon nicht. Also wenn ich jetzt an das letzte Spiel allein denke, das war schon Arbeit, die Brunson verrichten musste. Und trotzdem in so vielen Bereichen echt gut. Also wie gesagt, zweitmeiste Punkte nach Giannis hat, das liegt natürlich dran, dass die Spiele eng waren, mit Abstand die meisten Clutch-Points aufgelegt. Übrigens in diesen Clutch-Situationen, also kurz vor Schluss, nicht ein einziges Mal einen Ball verloren. Mich auch ein bisschen überrascht. Und bei seinen Drives sehr effizient unterwegs. Dreier fällt noch nicht so mit 33%. Also da hat er sogar noch Luft nach oben. Aber ehrlicherweise, das ist offensiv ja ein absolutes Muss, dass er eigentlich so weitermacht. Und ja, können wir das wirklich erwarten, dass James Brunson jetzt immer weiter auf diesem Level spielt wie in der ersten Serie? Ich weiß es nicht.
Bin ich mir auch nicht ganz sicher tatsächlich. Ich glaube halt auch, die Celtics sind hier für ihn auch wirklich ein ziemlich beschissenes Matchup. Also weil die haben mit Tatum, White, Brown, Holiday halt schon vier gute Defender in der Starting Five, die hier ohne Probleme mal ihn vor sich halten können. Also ich denke, dass hier vor allem White, Holiday und Brown hier das meiste machen dürfen. Vermutlich White und Holiday vor allem. Und die sind halt defensiv wirklich eklig zu bespielen, muss man sagen. Und selbst von der Bank in Peyton Pritchard ist zwar defensiv jetzt nicht überragend, aber halt schon irgendwie so ein ja, kantiger Dude irgendwie, der es versucht auf jeden Fall. Und das ist halt auch genau der Spielertyp, glaube ich, mit dem Brunson irgendwie Probleme haben wird. Also generell die gesamte Celtics Starting Five ist da irgendwie ein bisschen gemein für ihn. Ich glaube, die Bigs könnte er schon ein bisschen abusen, aber ich denke, die Celtics werden hier smart genug sein, um hier keine einfachen Switches herzuschenken. Und dann wird es für ihn auf jeden Fall schwer und ich denke auch für den Rest des New York Offensive Kaders irgendwie halt harter irgendwie zu einfachen Punkten zu kommen. Also ich habe noch nicht den Spieler gesehen bei den Knicks, wo ich mir denke, ja, der wird auf jeden Fall 20 Punkte ohne Probleme jederzeit machen können, wenn er will. Also ich meine, Towns hätte, glaube ich, schon die Anlagen dazu, wenn man ihm hier mal in Switches irgendwie gut platzieren könnte. Aber wie gesagt, dieses Celtics-Team, glaube ich, ist schon auf jeden Fall stark genug, um das ohne Probleme zu verhindern. Und dann, glaube ich, wird es schon irgendwie schwer für die Nix. Also wenn die Offense um Towns und Brunson hier irgendwie nicht so gut funktioniert, dann bin ich mir halt wirklich, ich glaube, ich habe es schon zweimal gesagt, aber ich bin mir echt noch unsicher, welche Lösungen man da dann präsentieren will. Also weil wir haben die bisher nicht gesehen und also in den Spielen gegen die Pistons hätte man da auf jeden Fall genug Möglichkeiten gehabt, irgendwas aus dem Hut zu ziehen und wir haben es bisher einfach nicht gesehen.
Ja, ja. Und ich vertraue der Bank unterm Strich auch nicht so sehr. Also natürlich, wir haben ein Spiel gesehen, dem Campaign auf einmal explodiert ist, aber wie viele Spiele.
Ja, das haben wir jetzt ja schon gesehen, das ist schon vorbei.
Ja, einmal war es halt und ja, es mag vielleicht auch noch einmal passieren in der nächsten Serie. Ich glaube nicht, dass das so eine große Auswirkung hat wie gegen die Pistons, aber es wird mit Sicherheit nicht ständig passieren. Juice McBride, auch niemand, von dem man das jetzt regelmäßig erwarten kann und mit Robinson hilft ja ein eher defensiv weiter. Also ich sehe offensiv von der Bank einfach überhaupt nichts kommen. Ja, man muss halt schauen, dass die Spieler auf dem Court bleiben können. Das ist für die Knicks eine ganz wichtige Sache. Weil, ich meine, Tom
dafür Thibodeau kann Thibodeau schon.
Ja, wenn du halt Foul Trouble hast, dann kann Tom Thibodeau sich noch so sehr aufregen und noch so sehr das wollen. Irgendwann muss er die Leute ja mal runternehmen und wenn nicht, werden sie halt automatisch einfach runtergenommen, dadurch, dass sie ausgefoult sind. Vielleicht so ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer ist, dass die Celtics in der Regular Season das Team sind, das die wenigsten Freiwürfe aller Teams gezogen hat. Also tatsächlich nur 19 pro Spiel. Wobei man auch sagen muss, da sind die Unterschiede jetzt auch nicht so massiv zwischen den zwischen Teams. Ehrlicherweise in Playoffs sah das auch schon wesentlich besser aus. Also im Unterstrich ist das ja ein smartes Team und die wissen genau, wie sie es einsetzen. Die werden versuchen, diesen wenigen wirklich guten Spielern der Knicks oder diesem Kern der fünf wichtigsten Spieler möglichst viele Fouls anzuhängen, damit sie im Endeffekt raus sind und die Spieler rein müssen, auf die man sich nicht so sehr verlassen kann wie auf Anunobi, Brunson und Towns und so weiter. Aber ich glaube, es muss halt ein Weg sein, für die Knicks. Wenn sie es schaffen, tatsächlich den Foul Trouble in Grenzen zu halten über die gesamten Playoffs, wenn die Spieler fit bleiben, dann haben sie natürlich den Vorteil, dass sie mit dieser Starting Five irgendwie durchziehen können. Aber es könnte natürlich das passieren, was in einem Thibs-Team immer irgendwann passiert, nämlich dass das Team an seine physischen Grenzen kommt, wenn die Spieler so viele Minuten gehen müssen wie eben in kaum einem anderen Team. Das hat man, wieder eine Analogie zum letzten Jahr, da auch ganz gut gemerkt, als die in der Sixers-Serie, als die Knicks irgendwann einfach platt waren, als es schwierig wurde. Und das kann hier natürlich passieren. Ich glaube aber ehrlicherweise gar nicht, dass es so weit in der Serie kommen wird. Also für mich ganz entscheidender Faktor ist eben, dass Jalen Brunson gut funktioniert. Und ich glaube, also defensiv kann ich mir es nicht vorstellen und deswegen muss die Serie irgendwie übers Offensive geregelt werden. Der andere Punkt ist, dass die Knicks ein Team sind, was sich in so eine Serie natürlich reinspielen muss. Das ist jetzt, hat mit sportlichem und taktischem wenig zu tun. Aber die Knicks leben natürlich davon, dass sie sich irgendwie hochziehen an dem Ganzen. Wenn Josh Hart dann doch seine Würfe trifft, wenn Mikal Bridges offensiv funktioniert, ich glaube, dann kommt vieles in diesem Team von alleine. Und wir haben, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, gesehen, dass die Celtics schon auch mal Probleme bekommen können. Und am Ende wird es, glaube ich, wenn die Knicks was reißen wollen, entscheidend sein, dass sie relativ früh in dieser Serie Spiele gewinnen. Wenn die Knicks relativ schnell mit 0-2 hinten liegen, dann glaube ich, ist da nicht mehr viel zu holen. Also sie müssen diese Euphorie irgendwie von Anfang an mitnehmen, richtig in die Serie reinkommen, müssen fit bleiben und dann kann vielleicht ein bisschen was gehen. Aber ich glaube, man hört schon ein bisschen raus, wir sind beide nicht so optimistisch. Oder findest du noch irgendwelche Wege, die Knicks gehen können?
Nee, ich glaube, tatsächlich haben wir das jetzt ganz gut umrissen, tatsächlich, was die Knicks hier leisten können. Wie gesagt, vielleicht hat Thibodeau noch ein paar Sachen im Gepäck, aber ich glaube es einfach nicht. Und dann muss ich sagen, wenn wir in Richtung Tipp gehen, dann bin ich hier ähnlich deutlich wie in der Serie davor, vielleicht sogar noch deutlicher. Also ich habe hier die Celtics am Ende in 5. Also ich glaube, hier gibt es einfach viel mehr Möglichkeiten für die Celtics Spiele zu gewinnen, weil wir wissen ja auch, die Celtics sind auswärts in den letzten Jahren immer ein sehr, sehr gutes Team gewesen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass hier der Heimvorteil der Knicks gar nicht so groß sein wird. Und dann sehe ich hier tatsächlich ziemlich schnell, ziemlich schwarz, muss ich sagen.
Ja, ich bin hier tatsächlich diesmal genau bei dir. Also ich habe auch Celtics in 5 hier stehen. Ich kann mir absolut vorstellen, dass die Knicks mal ein Spiel gewinnen, entweder bei Brunson 50 plus auflegt. Also kann ich mir absolut vorstellen, dass das passiert. Ja. Es kann aber auch sein, dass er das tut und dass es trotzdem nicht reicht. Und andererseits, weil natürlich solche Shootouts auch mal nach hinten losgehen können, es kann sein, dass die Celtics dann an einem Tag vielleicht mal nicht so viel treffen, aber wenn du so viele Optionen hast, dann werden sich immer Leute finden, die das irgendwie schaffen. Und ich glaube, unterm Strich für mich der wichtigste Punkt ist der erste, den ich genannt habe, dass den Knicks einfach die defensiven Mittel fehlen, um diese ganz, ganz große Stärke der Celtics irgendwie ernsthaft zu stören, so wie die Magic das eben zumindest auf der defensiven Seite teilweise tun konnten, auch wenn das Ergebnis am Ende nicht danach aussieht. Aber ich finde, es ist für die Knicks ein sehr ungünstiges Matchup. In einem anderen Matchup hätte es vielleicht anders ausgesehen, aber hier ist meiner Meinung nach dann relativ schnell Schluss. Und ich hoffe aber trotzdem, dass die Knicks uns irgendwie noch Spaß bereiten, weil du musst sie immer am Ende auf der Rechnung haben. Und ich habe selten Knicks-Serien zuletzt gesehen, die nicht auf irgendeine Art und Weise Spaß gemacht haben. Und ich glaube, daran können wir uns ein bisschen hochziehen.
Das stimmt. Vielleicht sind wir da auch einfach zu optimistisch und wir hätten so ein bisschen den Boston Celtics-Fan gebraucht, der uns runterzieht mit Sammo. Aber der kann uns ja dann vielleicht, wenn wir die Western Conference previewen, dann kann er uns vielleicht mal noch sagen, was er in der Serie getippt hätte.
Ja, und ich kann versprechen, wenn die Knicks das anders gestalten sollten, ich würde es mir wünschen, weil ich ziemlich neutral auf diese Serie schaue. Also sind beides jetzt keine Teams, für die ich krasse Sympathien oder das Gegenteil davon habe.
Antipathien.
Danke dir. deswegen, ich würde mir wünschen, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert und doch spannender wird. Ich glaube nicht so richtig dran, aber ich kann versprechen, wenn es anders sein sollte, dann werden wir auf jeden Fall haarklein aufzählen, was die Knicks alles gut gemacht haben, um das zu lösen. Vielleicht hören es ja andere Teams, die im Endeffekt dann noch gegen die Celtics spielen und können irgendwelche Schlüsse daraus ziehen, was die Knicks zumindest teilweise dann richtig gemacht haben. Aber ich denke, wir können hier einen Punkt setzen und freuen uns auf die nächsten Spiele. Ich denke, da kann ich für uns beide sprechen. Und ja, wir schauen natürlich als nächstes dann auf den Westen, wenn denn alles feststeht. Bis dahin ist noch ein bisschen Arbeit zu verrichten bei Teams wie den Warriors und den Rockets und wie sie alle heißen. Da freuen wir uns auch drauf. Und mir bleibt zu sagen, danke dir und danke euch fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao. Catching the first, catching the three, no.